Hallo und herzlich willkommen bei Halb 10, ein neuer Podcast für eine neue Politik. Ich habe hier einen Brief, einen Brandbrief, geschrieben von Frau Inge Hangemann. Und die fängt so an. Sehr geehrte Bundesagentur für Arbeit, wie viele Tote, Geschädigte und geschändete Hartz-IV-Bezieher wollen Sie noch auf Ihr Konto laden? Wie viele dauerkranke, frustrierte und von subtiler Gehirnwäsche geprägte Mitarbeiter wollen Sie in Ihrem Konstrukt Jobcenter-Maschine durchschleusen? Fragen, die mich als Jobcenter-Mitarbeiterin bewegen. Das war Inge Hangemann, ich glaube im Jahr 2013, ist das
ja,
richtig?
Ja, das ist richtig.
Mhm. Und heute im Jahr 2019 ist Inge Hangemann bei uns hier zu Gast. Herzlich willkommen.
Moin, Steve.
Morgen. Also, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht es im Grundgesetz. Ist das dann so?
Im Grundgesetz steht es, genau. In den Jobcentern wird genau diese Würde leider häufig mit Füßen getreten. Ne? Deswegen habe ich auch diesen Brandbrief geschrieben, der, ich sag mal, aus einer hohen Emotionalität geschrieben wurde, nachts. Weil ich nicht schlafen konnte, weil ich mich wahnsinnig empört habe. Also ich war nicht wütend, ich war empört über das, was ich als Jobcenter-Mitarbeiterin eigentlich auszuführen habe, aufgrund von Befehlen von oben. Und ich nicht sauer war über die Befehle, sondern über die Auswirkungen und wie ich die Erwerbslosen zu behandeln habe. Ja. Ich würde übrigens diesen Brief heute genauso wieder schreiben.
Wow. Ja, also das merkt man, also die Wut ist da. Ist sie noch online zu haben? Wir tun vielleicht einen Link dran, dass Menschen das alles sehen können. Was bedeutet das, auf Hartz IV zu sein oder auf Hartz IV zu kommen?
Hartz IV bedeutet erstmal wirklich Armut, weil das, was ich an Hartz IV-Leistung bekomme, das reicht vorne und hinten nicht. Ich möchte mal mit ein paar Vorurteilen so aufräumen. Also es heißt ja oft, ja, das Geld haben sie ja dann zum Verdatteln, die Miete bekommen die Menschen ja auch noch bezahlt und das stimmt so nicht. Ja, also von den Regelleistungen, alleinstehende Person bekommt 424 Euro als Beispiel, muss Strom bezahlt werden, Schnitt zahlt eine alleinstehende Person 50 Euro Strom. Im Hartz-IV-Satz sind aber nur rund 34 Euro dafür angesetzt. Das heißt, sie legen sowieso immer drauf, was ja auch viele Statistiken Jahr für Jahr bestätigen, und Strom wird ja halt auch immer leider teurer. Dann muss Telefon bezahlt werden, dann müssen Fahrkarten bezahlt werden. Zwar gibt es auch hier Teilbetrag drin, aber das reicht halt vorne und hinten nicht. Ja, das reicht, um zum Jobcenter zu kommen, das reicht, um in die Stadt zu kommen, aber es reicht nicht, um eine soziokulturelle oder gar politische Teilhabe durchzuführen. Ne? Also einfach mal schnell auf eine Demo in die nächste Stadt fahren, zum Beispiel von Lüneburg jetzt nach Hamburg, weil in Hamburg halt mehr Demos sind, das geht einfach nicht. Ja, und die Mietkosten, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Das sind nur angemessene, also ist regional sehr unterschiedlich. In Lüneburg gibt es rund 400 Euro plus Heizkosten. In Hamburg ähnlich. Jetzt find aber mal in Hamburg eine Wohnung für 400 Euro plus Heizkosten. Ja, das ist ja also genau wie in Köln oder München oder Berlin. Das ist ja unmöglich. Das heißt, hier haben wir im Grunde genommen eine Enteignung der Arbeitslosengeld zwei Leistungsberechtigten im Wohnbereich.
Ja. Ja, ich war auch mal in Köln unterwegs mit Flüchtlingen, die den AG-Satz zugesagt bekommen haben. Und es war auch nicht in wirklich den schlechtesten Wohnungen, also die mittlerweile alle aufgekauft worden sind, also was früher Sozialwohnungen waren, zum Beispiel in Köln-Kalk, alle aufgekauft von großen AGs und mit dem, sag ich mal, mit dem Satz vom Jobcenter war einfach nichts zu haben. Die haben eine marktbeherrschende Position, diese AGs, und die verlangen einfach Mieten, die höher sind. Und das ist wirklich, wirklich,
ja, es schlägt einem der Atem. Unrealistisch, ja. Ich meine, wenn man hier für eine Sozialwohnung, jetzt spreche ich mal für Lüneburg, 8 Euro den Quadratmeter verlangt, Aber der Regelsatz für die Miete, gerade maximal 6 Euro pro Quadratmeter beinhaltet, habe ich ja schon immer eine Differenz von 2 Euro. Und dann weiß jeder, kann die ja sowieso nicht bezahlen.
Und was macht dann Hartz IV aber mit einem Menschen psychologisch? Ne? Das Stigma, also ich höre auch bei Jugendlichen ist mittlerweile so der Begriff Ach du Hartz als Beleidigung gängig. Und das so verrät auch eine Verängstigung in der Gesellschaft. Und Leute, die dann Hartz IV beziehen müssen, wie fühlen sie sich?
Also man kann ganz pauschal sagen, sie fühlen sich abgestempelt, sie fühlen sich schlecht, sie fühlen sich ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Es gibt Statistiken, die besagen, jeder dritte ist psychisch erkrankt. Das ist ein Thema, was die Erwerbslosen nicht gerne hören. Aus meinen 8 Jahren Jobcenter kann ich das leider bestätigen. Es sind jetzt nicht schwere Psychosen oder Neurosen, aber es ist immer so eine häufige latente Depression, die mitläuft. Ja, und das ist ja logisch. Wenn ich weiß, ich kann mir nichts leisten, ich kann meine 4 Wände nicht verlassen, weil ich das Geld nicht habe. Die Menschen machen die Erfahrung, wenn sie in Hartz IV landen, dass sich ihre Freunde, ihre Verwandten in Teilen von ihnen loslösen. Ja, sie machen die Erfahrung, ich kann nicht einfach, wenn ich noch in einem Verein bin, was ja auch häufig nicht aufrechterhalten werden kann, können sie nicht einfach noch schnell ein Bier trinken gehen, ja, wie man das ja häufiger so macht. Und das sind so Kleinigkeiten, also sie fühlen sich einfach extrem ausgegrenzt. Und das ist auch mein großer Vorwurf, ja, also die Gesellschaft sieht diese Gruppe nicht. Die Gruppe wird ignoriert, sie wird medial häufig ignoriert, sie wird politisch durch fast alle Parteien ignoriert. Da muss ich leider meine Partei, die Linke, mit, ich sag mal, reinnehmen in Teilen. Natürlich, die Linke steht für Menschen, die Hartz IV beziehen, für Menschen, die von Armut betroffen sind, für Ausgegrenzte, weit mehr als jede andere Partei. Ja, aber wenn man schaut, was die Bundespolitik, unsere Partei und Fraktionsvorsitzenden machen, weißt du, dann fangen sie an, wir brauchen Wohnungen. Ja, der Mittelstand kann sich keine Wohnung mehr leisten. Ja, das ist die eine Sache, der Mittelstand natürlich im Niedriglohnsektor. Das ist ja auch schon inzwischen Mittelstand. Ja, aber es fällt nicht das Wort, dass Menschen, die Sozialleistungen beziehen, da nehme ich ja die Grundsicherung immer mit rein, erst recht von Anfang an enteignet sind von den Wohnungen. Ja? Also, und das kommt natürlich bei den Menschen an. Und da können wir unten an der Basis vor Ort ganz, ganz viel gegen Hartz IV kämpfen. Und das läuft ja auch gut bundesweit. Aber die Leute sehen nicht, was wir in Lüneburg machen, was in Köln gemacht wird an der Basis. Ja? Sondern die hören das, was Berlin sagt. Und da muss viel mehr Fokus drauf gelegt werden.
Ja, also aus meiner Erfahrung, also ein bisschen Parteierfahrung in der SPD, nicht immer eine glückliche. Ich habe das Gefühl, so vielleicht mehr in Deutschland als in England ist die Politik eine sehr verkopfte Sache. Ne? Es geht sehr viel um intellektuelle Analyse oder so und dass Leute einfach von ihrer Lebenserfahrung berichten, ne? Dass sie das mit reinnehmen, dass das gilt als irgendwie unangebracht. Und das ist das Problem, da sind so viele Menschen, die davon getroffen sind, die schon im Schulsystem so aussortiert werden. Und die haben überhaupt keine politische Stimme. Wie können sie überhaupt gehört werden? Und wenn massive Ungerechtigkeiten passieren, dann, wenn die stimmenlos bleiben, wie kann man das überhaupt korrigieren?
Ja, das ist wirklich ein ganz schwieriges und großes Thema. Also ich werde häufig als Populistin verschrien. Anhand meiner Twitter-Einträge oder Facebook oder auch das, was ich sage, ja. Aber Politik sind auch Emotionen. Politik sind Lebenserfahrungen, ja. Und die gehören, die müssen da rein. Das heißt, wenn ich eine Podiumsdiskussion mache oder im Fernsehen, gerade diese klassischen Talkshows, da gehören Betroffene. Ich brauche nicht Analytiker in dem Sinne oder kopfgesteuerte Menschen, da sind wir bei der kopfgesteuerten Politik, die das mal gehört haben. Sie können dazu ja dabei sitzen, ja, aber es gehört immer eine betroffene Person und zwar so, dass sie nicht vorgeführt wird.
Dann müssen wir auch nächstes Mal Besseres machen. Nicht nur dich einladen, Inge, sondern auch Betroffene. Also das nehme ich auch selbst als Kritik hier. Aber ich bin sehr froh, dass du erstmal dabei bist. Aber wir sollen gerne also weiterhin dieses Thema bedienen und auch sind sehr froh, wenn Betroffene auch dabei sind. Aber also jetzt mal den Spieß umzudrehen. Ach, das ist alles ganz schlimm. Aber aus der Sicht von, na, sag ich mal, Wolfgang Clement, Franz Müntefering, ja. Gerd Schröder, damals meine die Agenda Freunde. 2010, genau. Und na, die ganzen Lobbyisten, Institut für, wie heißen die, neue soziale Marktwirtschaft oder so. Das ist alles ein großer Erfolg und ja, vielleicht gibt es ein paar Wehwehchen, aber eigentlich jetzt sind die Arbeitslosenzahlen viel weniger. Darum ging es, es sind mehr Menschen in Arbeit. Was sagst du dazu?
Da sage ich einfach, also Lüge darf man ja nicht so sagen, ne? Es ist immer ein Blickwinkel, von welcher Seite gucke ich. Wenn ich natürlich gucke, dass wir den größten europäischen Niedriglohnsektor haben, das ist das, was die Bastelpolitik von Schröder ja auch als Ziel hatte mit der Einführung von Hartz IV und der Agenda 2010, dann ist es natürlich erfolgreich. Wenn ich schaue, welche Gewinne die Unternehmen machen, und die Aktionäre, an die Inhaber der ganzen Unternehmen, ist es auch erfolgreich. Und wenn ich unseren Export angucke und wir mit die erfolgreichsten Exporteure sind, ist es auch erfolgreich. Wenn ich jetzt das aber runterbreche auf die Gesellschaft, auf die, die das sozusagen das Geld erwirtschaften und hauptsächlich im Niedriglohnsektor, und da spreche ich natürlich unseren extrem niedrigen Mindestlohn an, dann ist es nicht erfolgreich. Ja? Und wenn ich schaue, wie viel Angst die Agenda 2010 produziert hat, und nicht nur bei den Erwerbslosen, sondern gerade auch bei den Erwerbstätigen. Ja? Also ich habe ja ganz viel mit Erwerbstätigen zu tun im Niedriglohnsektor. Das heißt, das sind meine Verkäuferinnen, das sind die Friseurinnen, das sind die Lagerhelfer in der Produktion. Die sagen, wissen Sie, Frau Hannemann oder Inge, natürlich behalte ich diesen Job, es ist besser als keiner, aber dann gehe ich halt nebenbei noch Zeitung austragen, ich arbeite im Urlaub, ich habe noch einen Minijob, ja, damit ich irgendwie diese Wohnung oder auch meine Kinder ernähren kann. Aber ich möchte niemals in Hartz IV. Das heißt, wir haben die Arbeitnehmerseite voller Angst und wir haben natürlich die in den Jobcentern sind. Ja.
Und wir haben so dabei auch ein System von Kontroll und Überwachung, ne, dabei, was ne, überall, man sagt, man muss die Hose runterlassen. Und das gilt, also was bei mir, also was wirklich rausgesprungen ist bei deinem Buch, also das muss man auch unbedingt erwähnen, die Hartz-IV-Diktatur, eine Arbeitsvermittlerin klagt an, heißt Inges Buch, ist, dass diese Überwachung, das gilt nicht nur den Empfängern, sondern auch die Mitarbeiter im Jobcenter, weil im Grunde das Zahlenspiel, ne, diese unbedingte Wille, die Statistik so günstig wie möglich aussehen zu lassen, das ist wirklich, wirklich eine Diktatur. Oder sehe ich das falsch?
Naja, der Titel wurde vom Verlag vorgeschlagen.
es ist sehr linkspopulistisch, natürlich.
Also ich selber habe Hartz IV-Regime ja irgendwie favorisiert. Aber okay, das ist klar, es ist eine Kontrolle auf beiden Seiten. Aber wenn ich als Mitarbeiterin kontrolliert werde, ob ich jetzt meine Quote an Einladungen, das sind immer so 80% vom Gesamtbestand, den ich selbst hatte, erfülle, oder habe ich genug Eingliederungsvereinbarung, also den Vertrag zwischen Jobcenter und Erwerbslosen abgeschlossen, ist das für mich als Mitarbeiter nie existenziell bedroht gewesen. Ja, ich habe, wenn ich die Quote nicht erreicht habe, nicht den Arbeitsplatz verloren. Ich hatte dann vielleicht mal ein Vier-Augen-Gespräch oder eine E-Mail bekommen. Eventuell war jetzt nicht in meinem Fall, ich weiß von anderen Ex-Kollegen, gab es dann ein bisschen eine schlechtere Bewertung, dann ist die vielleicht die Befristung in Gefahr, wenn ich befristet bin. Aber bei den Erwerbslosen ist es ja so, dass dort die Existenz bedroht ist. Ja? Also ich hatte hier in Lüneburg über längere Zeit einen Fall begleitet, da hat der Lebensgefährte ihrer Nachbarin einen Brief an das Jobcenter geschrieben, die Frau würde nebenbei mit ihren Büchern immens Geld verdienen. Ja, und noch weitere Verleumdung. So, das Jobcenter, was macht das Jobcenter? Die stellen erstmal die Leistung ein. Das heißt, da kam der nächste Monat und sie hat plötzlich kein Geld bekommen und wusste gar nicht, warum. Ja, und dann stand sie natürlich da. Ne? Gut, das konnten wir dann gut aus dem Weg räumen und konnten auch sagen, das ist eine Verleumdung. Dann das Jobcenter ist dann auch auf uns eingegangen. Ja, aber wir mussten erstmal wirklich reagieren und agieren und in die Beweislast treten. Ja, und das Jobcenter war eigentlich, sage ich, hat sich rechtswidrig verhalten, weil die müssen das auch das Gegenteil beweisen, haben sie nicht gemacht und haben erstmal die Leistung eingestellt. Ja, und das ist das, was mich einfach so wütend macht, was häufig, auch wenn ich mal was schreibe, gar nicht so rauskommt, dass die Erwerbslosen, die sind sehr, sehr häufig in ihrer Existenz bedroht. Und ich glaube, es ist nicht schlimmer, als wenn ich weiß oder immer die Angst haben muss, ich kriege nächsten Monat kein Geld. Ja, auch die bezogene Armut da drauf. Also ich war ja auch 15 Jahre alleinerziehend. Ich kenne Armut aus diesem Bereich heraus. Und bei mir war es teilweise auch so. Am 20. hatte ich kaum mehr Geld. Also gab es Kartoffeln oder Nudeln mit Soße. Ja, dann kam eine Rechnung und ich wusste nicht, wie ich es bezahlen soll oder die Angst vom Gerichtsvollzieher oder sonstigen Mist. Und das belastet natürlich extrem.
Ja, aber vor allem, man merkt, sobald man auf Leistungen angewiesen ist, dann ist diese Selbstverständlichkeit da, dass man völlig transparent sein muss. Ne? Alles, was man schon besitzt, muss man angeben und alles, was man bekommt, muss man angeben, sonst werden immer wieder Sanktionen bedroht. Wogegen, wenn es um die Reichsten geht, da gibt es kaum eine Transparenzpflicht. Also die Bundesregierung.
Da wird ja noch verschleppt, ne? Wie bei Cum-Ex.
Ja, also das Armut- und Reichtumsbericht ist berühmt dafür, dass es ist zu Armut kann es einiges sagen, wenn es auch auf jeden Fall die Zahlen ein bisschen in eine gewisse Richtung natürlich drehen will. Aber zum Reichtum, wir wissen nicht, wie viel Vermögen die Vermögenden haben. Das ist überhaupt gar nicht erfasst.
Ja.
Und dass man so viele Kontrolleure auf Leute ansetzt, die wirklich kein Geld haben. Und wenn man jemand so 5 Euro mehr dann von einem Freund dann bekommen hat, dann ist das eigentlich sofort anzeigepflichtig. Aber dagegen können Leute massiv Steuern hinterziehen und dann mit einer Selbstanzeige dann davonkommen. Und da gibt es kaum noch genügend Steuerfahnder, um nur einen Bruchteil des Problems da anzugehen. Das scheint ein Klassenjustiz zu sein, gelinde gesagt.
Ja, unbedingt. Also das ist es definitiv. Ja. Und ich meine, es werden ja nicht nur die Leistungsberechtigten überprüft, kontrolliert, sondern auch noch deren Kinder und deren Sparvermögen als Beispiel. Oder wenn sie mal einen Ferienjob haben oder der Partner, der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin. Ja. Und wenn nicht, klar, ich meine, woher kriege ich das Geld? Ich kriege das Geld von den Lobbyisten, ich kriege das Geld von irgendwelchen Reichen, die nicht bekannt sind. Also schauen wir mal nur diese unsägliche rechtsextreme AfD an, ja, und deren ganzen Wahlspenden jetzt. Das ist so eine klassische Geschichte. Und von den, was erwarte ich von aus der Politik von den armen Menschen? Nichts, weil die genau wissen, die armen Menschen können nicht auf die Straße gehen, weil die Kraft fehlt, weil das Geld fehlt. Die haben nicht die Lobby. Ja, also denen fehlt wirklich die Lobby und es ist ganz, ganz schwer, da auch wirklich für sie jetzt mal so klassische Lobbyisten zu finden. Ja, wir haben die Sozialverbände. Klar, wir haben Teile der Linken oder die Linke, wir haben die Piratenpartei, aber das ist natürlich viel zu wenig und da stecken vor allen Dingen nicht Millionen und Milliarden dahinter.
Und da bist du auch zum Teil auch kritisch, dass manche Sozialverbände auch gerne Leute einstellen mit 1-Euro-Jobs und so weiter.
Ja, da bin ich sehr kritisch, weil das widerspricht sich doch. Ja, das ist, ich kann doch nicht sagen, Regelleistung hoch und Hartz IV ist, ich sag mal salopp gesagt, scheiße. Ja, und das müssen wir verändern, abschaffen, sagt ja kaum mehr inzwischen jemand. Dann Und gleichzeitig nutze ich das System und beute über einen Eurojobs und bei der Meinung bleibe ich Arbeitslosengeld II Leistungsberechtigte aus. Ja, weil die Träger machen damit ja einen Gewinn. Das ist es ja. Sie bekommen ja mehr Geld vom Jobcenter, als sie schlussendlich nachher ausbezahlen.
Weil das scheint auch dann am Kern zu sein, weil da kommt immer und man sagt, ja, aber wir müssen die Steuermittel behutsam ausgeben. Aber sehr viel, was du anprangst im Buch, ist eigentlich eine totale Verschwendung von Steuermitteln. Sei es für diesen Großeinkauf von Ausbildungsmaßnahmen, die überhaupt nicht dann für Empfänger richtig sind, geeignet sind. Oder also mit Förderung von Zeitfirmen, Zeitarbeitsfirmen, die eigentlich für die Eingliederung sein sollte, aber die im Grunde so ein Förderzuschuss für Arbeitgeber sind, um Leute prekär zu beschäftigen.
Ja, also es ist eindeutig eine Steuerverschwendung, was wir hier betreiben. Wir haben im Schnitt so 4,5 Milliarden für Eingliederungsleistungen in Jobcentern bundesweit. Und ich sage jetzt mal eine Zahl, wir hatten zu Beginn der Agenda 2010 282.000 Zeitarbeitsfirmen, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, so muss man sagen, nicht Zeitarbeitsfirmen. Und jetzt liegen wir bei über 1 Million. Wenn man jetzt sich aber mal intern ansieht, wie viel Zeitarbeitsfirmen, und hier ist ja der absolute Sieger Randstadt, mit jeder Einstellung Eingliederungszuschüsse beantragt. Oder jetzt haben wir ja das neue Programm, dieses Teilhabechancengesetz. Dann ist das natürlich, Ausnutzung des Sozialstaates. Ja, die sagen ganz klar, wir stellen nur jemanden ein, wenn wir diese 2 Jahre Förderung bekommen. Oder 1 Jahr Förderung. Ja, und sonst stellen wir nicht ein. Und dann werden auch irgendwelche Vermittlungshemmnisse konstruiert. Ja, also ich habe hier einen Hamburger Fall begleitet. Das war eine Kassiererin ausgebildet, die war langzeitarbeitslos, also über 1 Jahr ist es ja dann schon, ist ja noch eigentlich gar nicht so lang. Und gefordert wurde 2 Jahre voller Zuschuss, weil ihr ein Führerschein fehlte. Ja, das wurde als Vermittlungshemmnis angesetzt und dann zurückgefragt wurde, wozu, genau wie du eben, wozu braucht die Kassiererin einen Führerschein? Geht sie mit ihrer Kasse Taxi fahren, ja, oder sonst was, ne? Aber es spitze sich dann zu, dass dann diese Zeitarbeitsfirma zum Geschäftsführer der Arbeitsagentur ging und sagte, wenn das nicht genehmigt wird, dann machen wir so viel Stress mit dem Mitarbeiter, dass der fliegt. Ja, und das ist natürlich eine Erpressung.
Und du rechnest vor, dass die Zeitarbeitsfirma durchaus mehr pro Stunde pro Arbeiter verdienen kann als der Arbeiter selbst.
Naja, klar.
Das hat mich wirklich schockiert. Also ja, vielleicht ist für dich klar, aber das hat mich wirklich schockiert. Da nimmt jemand vielleicht knapp über den Mindestlohn nach Hause, aber dafür kassiert diese Vermittlerfirma wie Randstad oder so genauso viel, wenn nicht mehr, on top.
Genau, also klar, die haben 100%, kriegen sie mehr drauf, ja. Die müssen sich ja irgendwie auch, ich sag mal, halten können. Ja, also Zeitarbeitsfirma, wie sagte mir letztens eine Zeitarbeitsfirma, mit denen ich ja teilweise Kontakt habe, sagte er mir, weißt du, Inge oder Frau Hannemann, wenn Sie jetzt eine Zeitarbeitsfirma aufmachen, Sie brauchen im Grunde genommen nur 10 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer und dann sind Sie schon in der Gewinnmarge drin. Ja, dann hast du keinen super Lohn, aber du kannst davon existieren. Wenn du dir das überlegst, ja, ich brauche nur 10 Menschen, die ich irgendwo verleihe. Ja, und kann dann schon existieren. Ja, und von dem her ist das natürlich ein lukratives Geschäft.
Und dann von dieser Eingliederung, also die Idee ursprünglich, da waren Leute, die vielleicht schwer zu vermitteln waren in den Arbeitsmarkt, die sollen sozusagen drangeführt werden und dann erhalten sie dann eine feste Stelle. Nur das passiert nur selten.
Genau, also knapp 70% verlassen das Unternehmen im Rahmen der Zeitarbeitsfirma innerhalb der ersten 9 Monate. Das heißt, die kommen ja gar nicht mal zu diesem Equal Pay, dann was die Nalis ja so favorisiert hat und so gelobt hat. Das erreichen sie ja gar nicht, damit sie zumindest mal denselben Lohn wie die Stammbelegschaft erreichen, bekommen. Und 30% bleiben etwas länger. Also die wenigsten werden tatsächlich übernommen. So, und man spricht immer von 30%, aber man muss sich die Quoten genau angucken. Also viele werden dann wieder entlassen, bevor sozusagen diese 18 Monate erreicht werden, wo ich dann übernehmen muss. Ja. Und für die Unternehmen ist das natürlich super, ne? Und sie gehen ja auch lieber das Risiko ein, auf einen guten Mitarbeiter, der sich eingearbeitet hat, zu verzichten und stellen dann wieder über Fördergelder neue Mitarbeiter ein.
Und was machst du, was macht das mit den Menschen? Weil wir haben jetzt ein System, auch so eine mediale Landschaft, die immer wieder gerne erzählen will, im Grunde, die Armen sind an ihrer Armut selbst schuld. Was mich auch richtig beeindruckt hat bei deinem Buch, du bringst so viele gute Beispiele von Menschen, die einfach eine bessere Behandlung verdient haben. Menschen, die wirklich aus ihrem Leben was machen wollen und können. Und wir haben eine Gesellschaft, wo schon in der Schule, schon von der sozialen Herkunft oder so, wo werden so viele Leute wirklich massiv diskriminiert und am Ende fast weggeworfen, könnte man sagen. Und dann wird ihnen so sogar noch die Schuld dran gegeben. Dieses Menschenverachtende des Systems, was vielleicht nicht beabsichtigt ist, aber so jetzt rauskommt. Ja. Willst du vielleicht von ein paar von den Beispielen, also war zum Beispiel die junge Jessica, die du von der CS hast in Hamburg, willst du vielleicht kurz mal ein bisschen darauf eingehen, was es dann gibt für Menschen, warum die dann solche Probleme haben?
Also was ich viel erlebt habe in den 8 Jahren, ich hatte ja nicht nur die jungen Menschen, ich hatte ja auch über 50-Jährige, ich hatte die dazwischen drin. Ich war im Arbeitgeberservice-Bereich auch tätig. Ich hatte nur Frauen, also Wiedereinsteiger, Berufsrückkehrer. Also komplett die ganze Breite durch. Ich habe in den seltensten Fällen erlebt, dass die Menschen selbst schuld sind. Ja, also es gab immer gute Gründe, eigentlich schlechte Gründe, warum sie in Hartz IV gelandet sind. Und bei der Jessica zum Beispiel, die ja noch sehr jung war, war der Vater sehr gewalttätig, also extrem gewalttätig durch Alkoholismus. Und die musste da irgendwie aus diesem Haushalt raus. Das Schlimme war, dass wir beide keine Unterstützung von dem zuständigen Jugendamt bekamen, aufgrund Überlastung im Jugendamt. Und ich dann quasi selbst aktiv werden musste. Auch die Polizei war sehr passiv. Also die Polizei hat dann gesagt, ja, also wenn dann was passiert ist, sollen wir kommen. Wo ich sagte, was soll das? Dann ist sie krankenhausreif geschlagen. Und sie wurde ja, also ich sag mal, ja, körperlich angegriffen durch ihren Vater. Und die Mutter, die gab es leider nicht mehr. Und ich dann diese Jessica sozusagen an die Hand genommen habe und aus dem Haushalt herausgezogen habe. Ja. Das, was ich gemacht habe mit ihr sozusagen, war nicht in meinem Arbeitsbereich, im Kompetenzbereich. Das hätte ich gar nicht machen dürfen sozusagen, weil wir das als Jobcenter-Mitarbeiter nicht dürfen. Ich hätte sie vermitteln müssen. Aber das ging ja gar nicht. Das heißt, ich habe sie erstmal in Sicherheit gebracht, dann, dass sie geschützt ist. Ich habe die Adresse von ihr geändert, dass der Vater keinen Zugriff hat. Ich habe mit ihr telefoniert, statt dass sie kommt, weil wir Angst hatten, dass der Vater vor dem Jobcenter steht. Ja, solche Sachen. Aber das, weißt du, das Schlimme war, dass ich eigentlich einen Vorwurf von Seiten des Jobcenters bekommen habe, dass ich meine Kompetenz überschreite. Und ich sagte, hallo, ich rette hier eine junge Dame, ja, eine junge Frau, die super Schulabschluss hat, die eine Ausbildung machen will, die genau weiß, was sie will, ja, aber die schwerst traumatisiert ist. Ja, sage ich, ich lasse doch die junge Dame nicht bei ihrem gewalttätigen Vater. Ja, und ich mich da quasi über diese Weisung hinweggesetzt habe.
Wo eigentlich du sie sogar hättest sanktionieren müssen, dass sie nicht sie sagen, zum
genau,
Termin, ja.
So ja. Habe ich sie ja auch bekommen von meiner Ex-Kollegin, die muss durchsanktioniert werden, die kommt nicht, ja. Und das ist ja das Problem, wenn man sich die Geschichten anguckt. Ich hatte ja zum Schluss in Hamburg-Altona sozusagen die schwierigen Fälle, so wurde das benannt, wo wo meine Kollegen nicht weitergekommen sind. Und ich habe mir jeden Fall dann genau angeguckt. Es war kein einziger Fall da, wo eine Sanktion gerechtfertigt war. Ja, zum Teil waren die ja schon durchsanktioniert, die ich dann wieder zurückgenommen habe. Was gar nicht so einfach geht, ich kann nicht Sanktionen zurücknehmen. Ja, das wird immer gegenkontrolliert und das muss ausführlich begründet werden. Also es ist immer ein Vier-, wenn nicht sogar ein Sechs-Augen-Prinzip noch durch die Teamleitung. Ja. Und wenn man sich aber die Geschichten anguckt, ja, also es waren zum Teil zerrüttete Familienverhältnisse, zum Teil waren große Ängste, Sozialphobien dahinter. Es waren hohe Verschuldungen, es waren schwere Erkrankungen, also auch junge Menschen, das habe ich auch gemerkt, als ich im Jobcenter für schwerbehinderte Menschen war, die waren aufgrund ihrer Erkrankungen, ihrer Behinderung gar nicht arbeitsfähig. Ja, da musste ich erstmal ganz, ganz andere Schritte gehen, um zu gucken, aber auch bei Menschen mit Behinderung wird da keine Rücksicht drauf genommen. Die werden genauso schnell vermittelt oder der Versuch, so schnell zu vermitteln, ist egal wohin, wie Menschen ohne Behinderung. Ja,
ja, also da erzählst du auch von einem bettlägigen, blinden Junge,
ganz
der
schlimm,
von seinem Vater
ja.
gepflegt wird. Und erzähl mal, wie war es mit dem medizinischen Gutachten zu dem?
Ja, also der war blind, er war gehörlos, er musste künstlich beatmet werden, er hatte spastische Lähmung, also schwerst behindert. Der Vater war alleinerziehend, dann konnte im Grunde genommen nicht arbeiten. Er hat nur Pflegestufe 2 bekommen für den Jungen, wo der Vater aber schon Widerspruch war, weil natürlich die damalige Pflegestufe 3 Gültigkeit haben musste. Und das Jobcenter sagte, Moment mal, der hat ja nur Pflegestufe 2, der Vater kann arbeiten. Ja, dann soll der Vater den Sohn in ein Heim geben. Und dann hat sich das so zugespitzt durch die Geschäftsführung, also nicht durch meine Person, dass es hieß, wir machen ärztliches Gutachten mit dem jungen Mann. Und in meiner Abwesenheit wurde das dann beantragt. Ich habe das nicht beantragt. Und der ärztliche Dienst nach Aktenlage beschlossen hat, er kann ja von zu Hause vom Bett aus Schrauben sortieren. Und das war natürlich ein Unding. Also wir sind dann, menschenverachtend.
Ja, ein blinder, gehörloser mit spastischen Lähmung.
Ja,
das ist...
Also, aber wie gesagt, der Fall ging ja gut aus, während wir noch sowieso im Widerspruch war, dass er eben nicht vermittelt werden kann und so, kam dann auch die Pflegestufe 3 und damit konnte ich ihn sozusagen auf passiv stellen und das dann so in die Wege leiten, dass er in die Grundsicherung kommt. Ja.
Und auch Jessica, muss man sagen, hast du am Ende erfolgreich vermitteln können. Sie konnte ihr Leben wirklich wieder aufbauen, nachdem sie von ihrem Vater dann losgekommen war.
Ja, also das war ja der Witz. Ja. Also meine Vermittlungsquote war ja gar nicht schlecht. Das war ja, also irgendwie stand ich auch mal ganz oben. Es gibt ja intern so ein Ranking, welche Mitarbeiter am meisten vermittelt. Und da stand ich mal irgendwie ganz oben, sagte meine Teamleitung, wo ich erstaunt war, wo ich sagte, weißt du, das interessiert mich gar nicht, sage ich, auf welchem Ranking ich stehe. Wichtig ist, dass sie die Menschen nachhaltig vermitteln. Aber was ich gemacht habe im Vergleich zu vielen anderen, also ich kenne auch Kollegen, die haben ähnlich gearbeitet wie ich, die Zeit, wir brauchen Zeit und die gibt es nicht im Jobcenter. Ich habe mit dem Menschen ein Jahr gearbeitet in der Regel. Ja, das ist, und weil einfach die Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja, das nennt sich so ein klassisches Visionscoaching.
Also du hast da einen Vorstoß, also du warst Bloggerin, während du da noch gearbeitet hast und hast immer wieder Vorstöße gebracht. Es kam zu immer mehr Reibereien mit der Leitung in Hamburg. Du klagst auch an, dass ganz oben in der Bundesagentur wird mit einer militärischen Kultur auch sehr viele Leute, die frühmals bei der Bundeswehr waren, die sich überhaupt keine Basisdemokratie wünschen, überhaupt keine Meldung von denjenigen, die mit Leistungsempfänger eigentlich zu tun haben. Die wollen nur, dass Kommandos von oben durchgesetzt werden. Wie war dann deine Erfahrung? Du hast dann am Ende diesen Brandbrief geschrieben. Was passierte dann?
Naja, also ich habe ja fast schon von Anfang an das System intern kritisiert und die Abläufe. Am Anfang wurde das, glaube ich, eher belächelt. So, und ich habe natürlich, ich kann ja nicht nur kritisieren, ich habe natürlich auch Verbesserungsvorschläge eingereicht. Also ich habe auch Konzepte eingereicht für deeskalierende Kommunikation, für Visionscoaching. Ich habe mit verschiedenen NGOs oder Verbänden zusammengearbeitet, auch mit Psychologen und Psychotherapeuten. Ich habe mich privat weiter schulen lassen in diesem ganzen Bereich. Und es wurde nicht mehr angenommen, ja. Also es hieß immer nur, sie überschreiten ihre Kompetenz, wo ich dann irgendwann sagte, okay, ich darf nicht kritisieren, ich darf keine Verbesserungsvorschläge machen im gleichen Atemzug. Ich muss funktionieren. Und das war, glaube ich, dieser Frust. Mein Blog wurde natürlich kritisch begleitet. Es wurde gesagt, ich soll den dicht machen, wo ich sagte, sicher nicht. Ich habe hier eine freie Meinungsäußerung. Es ist ja keine Schmähkritik drinne. Das wurde ja auch vom Anwalt überprüft. Das hat der Anwalt vom Jobcenter-Team bei Hamburg überprüft. Mein Anwalt, den ich sowieso immer parallel hatte, das war ein Medienanwalt, hat auch häufig Artikel im Vorfeld überprüft auf Schmähkritik und hat sie dann freigegeben, hat er gesagt, kannst du so machen. So, und von dem her war ich da natürlich auf sicherer Seite, ne? Aber es war halt immer dieser Druck, und da schreiben sie jetzt, dass sie nichts mehr schreiben, dass sie nicht über Jobs sind, da schreiben Hartz IV, über Unternehmen, ja, wo ich sagte, sicher nicht. Ja, und es war ja dann nachher diese Wut und dieses, dass ich selbst den Eindruck hatte, ich bekomme keine Luft mehr, ich darf nicht selber denken. Ja, diese extreme Beschneidung, sage ich mal, auch meiner Kreativität, was mich dann dazu gebracht hat, auch an die Öffentlichkeit zu gehen.
Und Sie haben auch, also du hast am Anfang wenig Beistand bekommen von Verdi in Hamburg, wo du
bis zum Schluss habe ich keinen Beistand bekommen. So, das macht mich auch noch sehr, enttäuscht mich auch noch sehr, ja.
Und da war sogar, also den ersten Anwalt, den du hattest, hatte am Ende dann doch dich als Mandantin irgendwie wieder abgestoßen, weil er Angst hatte, dass er betreute auch viele insolvente Firmen, die auf die Bundesagentur angewiesen waren oder so. Also man merkte, da gibt es so ganze so Gefilde von Leuten, die überhaupt nicht dagegen dir helfen wollten, dich dagegen zu wehren. Was ist am Ende dann passiert?
Naja gut, die Angst, die Bundesagentur für Arbeit, die als riesengroße Behörde in Deutschland, macht natürlich mit dem Namen schon Angst. Ja, also das habe ich immer wieder festgestellt. Ich kenne dieses Obrigkeitsdenken überhaupt nicht, weil ich das nicht habe. Für mich sind alle Menschen gleich. Dann auch Behörden. So, und schlussendlich war es ja dann so, dass ich eigentlich verloren habe, ne? Also es landete ja vor dem Landesarbeitsgericht und man hat ja arbeitsrechtlich nichts festgestellt, dass ich gegen irgendwas verstoßen habe. Das hat natürlich die Bundesagentur für Arbeit als auch Jobcenter in Hamburg versucht aufzuweisen, dass ich arbeitsrechtlich komplett falsch gearbeitet habe, aber dem war ja nicht so. Also konnten sie mich nicht entlassen, sondern mussten mich nach diesem Direktionsrecht im öffentlichen Dienst auf eine andere Stelle versetzen. Ja, und das war schlussendlich nachher das Integrationsamt, der Sozialbehörde, wo ich für Anträge zuständig bin für Menschen mit Behinderung oder Arbeitgeber auch. Ich aber dort im Grunde genommen seit Ende 2014 nicht wirklich war.
Und dann bist du angetreten, du bist parteilos, richtig?
Nee, ich bin ja seit Mai 2015 bei den Linken.
Bis bei den Linken.
Ja.
Und hast etwas zuerst in Altona und dann in der Hamburger Bürgerschaft als Abgeordnete tätig.
Richtig, ja. Das war, glaube ich, irgendwie für mich damals eine logische Folge daraus, dass ich den Aktivismus mit der Politik sozusagen verbinde. Ich gebe zu, dass ich damit komplett gescheitert bin. Das hat nicht funktioniert. Dann.
Wieso?
Weil ich gebremst wurde. Ja, das ist also Aktivismus und Politik, glaube ich, ist schwer miteinander zu verbinden, auch wenn die Linken immer sagen, das muss miteinander verbunden werden. Aber auf der anderen Seite wurde genau dieser Aktivismus und auch meine Bekanntheit und meine Bundespolitik, ich mache ja im Grunde genommen immer Bundespolitik, mir nachher vorgeworfen. Ja, ich soll Landespolitik machen, das würde reichen. Es würde auch reichen mit meiner Öffentlichkeit, weil ich war ja in jeder Talkshow, ich habe ein Buch geschrieben und sei ja bekannt genug und solche Sachen. Und das korrelierte dann irgendwann. Aber deswegen bin ich nicht zurückgetreten. Das hätte ich noch irgendwie durchgestanden, weil ich eigentlich auch eine Kämpferin bin. Ich bin ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, weil ich gemerkt habe, ich kann 8 Stunden Ausschusssitzung oder Bürgerschaftssitzung körperlich nicht mehr aushalten. Es ist nicht gewährleistet, dass ich überhaupt regelmäßig irgendwo dran teilnehmen kann. Es war damals auch nicht mehr gegeben, dass ich an irgendeiner Demo dran teilnehmen kann. Und da habe ich mir gesagt, ich kann nicht Politikerinnen und Politiker kritisieren, die nie da sind, und ein BGE, ein bedingungsloses Grundeinkommen im Grunde genommen, beziehen. Und selber mache ich das auch so. Und deswegen bin ich zurückgetreten. Aber ich hätte es so machen können, aber es wäre keine saubere Geschichte gewesen.
Aber es ist ein Thema, ich hoffe, wir kommen auch dazu in späteren Sendungen. Also ich meine, wie kombiniert man Bewegung, Kampagne und dann das Offizielle von als Mandatsträger oder Mandatsträgerin, wo man sofort in eine Schublade und man muss ein gewisses System bedienen. In der Theorie geht das gut zusammen. In der Praxis merkt man plötzlich, dass wenn auch richtig gute Leute, die aus der Kampagnen-Ecke kommen, in die offizielle Politik dann gehen, dass es ihnen nicht immer gut tut.
Ja, also man muss strikt trennen, ne? Also es ist ganz interessant, hier in Lüneburg bei den Linken zum Beispiel, wir sind sehr erfolgreich mit Netzwerken, mit Kampagnen, weil wir einfach sagen, wir hängen nicht das Linkssein raus, dass wir sagen, wir sind jetzt hier von der Partei Die Linke, sondern wir hängen das gemeinsame Ziel heraus. Also das gemeinsame Ziel ist hier in Lüneburg zum Beispiel ganz stark gegen rechts zu sein. Ja, dann natürlich die Klimapolitik. Wir haben hier Aktionen gehabt wegen der Arbeitslosigkeit, Wohnungspolitik. Ja, und wir treten aber als sozusagen als autonome Menschen auf, wenn wir reden, selbst wenn wir von den Linken sind. Aber wir sagen nicht, wir sind die Linken. Ja, also man kann nicht sozusagen uns vorwerfen, wir kapern etwas. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir können nur im Netzwerk ganz stark sein, anders funktioniert es nicht.
Ja, also ich appelliere auch an alle, die auch sich links fühlen. Also wenn man nur als Vertreter einer Ideologie wahrgenommen werden, es sind viele Leute, die einfach sehr gesunde Ablehnung haben, so, ne, also sag ich mal, das Priestertum. Und aber dann, wir haben vielleicht, also ich hätte 2 große Fragen noch, um abzuschließen.
Ja.
Das eine ist persönlich, weil, also du schilderst auch, man kann auch von sehr wohlhabenden Umständen, es kann jedem passieren. Wenn man selbst von Arbeitslosigkeit und oder sogar Hartz IV dann betroffen ist, was sollte man beachten? Wo man kann sich Hilfe holen? Weil du hast auch da ein paar Tipps im Buch. Was sind für dich dann die wichtigsten Dinge, damit man sich auch ein bisschen wehren kann gegen ein System, die es nicht unbedingt gut mit dir meint?
Also die erste Regel ist immer, nie alleine ins Jobcenter zu gehen, dann sich Beistand zu holen. Das darf man, das darf auch nicht abgelehnt werden. Es gibt vor Ort verschiedene Erwerbsloseninitiativen, da kann man sich auch Hilfe holen oder Sozialverbände. Manche Büros bei den Linken bieten auch hier Hilfe an, auch die Piraten bieten auch Beistand an, das ist auch ganz wichtig. Nerven Sie die Abgeordneten im Bundestag als auch vor Ort, auch Landtag oder ja, anschreiben. Leserbriefe schreiben, auch das wirkt. Also wir müssen im Grunde genommen müssen wir viel lauter werden, auch die Betroffenen, ja, sich zu Wort melden. Und einen Leserbrief kann ich gut von zu Hause aus schreiben. Dann, und wir müssen, glaube ich, sehr darauf achten, auch wenn es schwerfällt, die eigene Würde zu behalten. Und die Würde ist, ich schreibe etwas. Die Würde ist, ich gehe nach draußen. Ja, und die Würde ist auch, um Hilfe anzufragen. Das ist eine Stärke, das ist keine Schwäche.
Das ist natürlich für sehr viele Menschen sehr schwer und man schämt sich so oft. Und das ist fast so tragisch, weil eigentlich gibt die Bundesregierung so viel Mittel aus und dann so sinnlos oft, wie du so gut beschreibst im Buch. Aber eigentlich, wir haben ein ganzes System da, was den Menschen helfen sollte. Und wenn dieses System für dich nicht funktioniert, fordere diese Hilfe ein oder such jemanden aus, der dir dabei helfen kann, weil es ist nicht deine Schuld, wenn keine Jobs für dich oder deine Altersgruppe oder deine Berufsgruppe gerade verfügbar sind.
Ja, und ich meine, wir müssen ja auch berücksichtigen, wie viel Erwerbslose wirklich auch arbeiten. Ja,
wenn und aufstocken
erziehe, müssen wir. Genau, ja, auch, aber wenn ich Kinder erziehe, wenn ich Angehörige pflege, ja, also 280.000 Arbeitslosengeld, zwei Leistungsberechtigte pflegen ihre Angehörigen. Ja, das ist Arbeit, wenn ich mich politisch engagiere, wenn ich in einem Verein mitarbeite, wenn ich ein Ehrenamt habe. Das ist Arbeit, ja. Und das wird vergessen. Ne?
Und das sind natürlich die Leute, die in prekären Verhältnissen, die haben immer weniger Stimme, weil die weniger Zeit haben, die haben mehr Stress im Leben. Das ist leider auch ein Luxus, ne, sich politisch zu engagieren und die Stimme zu erheben. Und da müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir Leute wirklich nach vorne bringen, dass die selbst endlich mal ihre Stimme erheben können und nicht einfach warten, dass sie nach vorne drängeln, weil so oft gibt das die Lebensumstände nicht her.
Ja.
Ja. Da, aber okay, dann die zweite, die große Frage. Wie kann man das System reformieren? Wir sagen mal, dir geht es auf einmal wieder besser, gesundheitlich, das hoffe ich auch sehr. Und du bist jetzt Arbeitsministerin.
Ja.
Die Bundesarbeitsministerin. Was machen wir?
Ja, ich meine, weißt du, wenn ich mir gucke, was die Frau von der Leyen alles schon gemacht hat und ja auch Bundesarbeitsministerin war, ja, oder auch Nahles oder Hubertus Heil.
Herr Scholz war früher mal.
Ne? Ja,
aus Hamburg.
Ja, ne? In der Politik ist ja alles möglich, ja. Ich kann ja als Ungelernte in dem Bereich jeden Posten besetzen und jeden auch Ministerposten, ja. Also setze ich mich da jetzt mal drauf. Was würde ich als erstes machen? Ich würde Hartz IV tatsächlich abschaffen, nicht nur vom Namen, das, was ja jetzt immer im Grunde genommen gefordert wird dann ja Bürgergeld heißen soll, sondern ich würde sagen, als ersten Zwischenschritt, bevor wir zum bedingungslosen Grundeinkommen kommen, das alte System wieder, Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosenhilfe, weil wir damals immer die physische Abhängigkeit hatten von dem, was ich verdient habe zuvor. Und wenn die Arbeitslosenhilfe zu wenig war oder ich da auch eine Sperre hatte, dann habe ich Sozialhilfe bekommen. Das gibt es ja jetzt nicht mehr.
Das wurde zusammengelegt,
Genau, ja. Es gab einen Zuschuss zur weißen Ware wie Waschmaschine oder Herd und solche Sachen. Es gab einen Kleiderzuschuss. Es war nicht diese, ich sag mal, krasse Stigmatisierung. Hartz IV faul. Ja, das gab es so nicht. Es war nicht in allen Punkten ideal, aber es war für den Menschen um einiges besser als jetzt mit Hartz IV. Gut, wenn wir das zurück sozusagen wieder zurückgerudert sind aufs alte System, dann kommen wir natürlich mittellangfristig zu bedingungslosen Grundeinkommen, weil wir einfach bedenken müssen, dass wir nie genügend Arbeitsplätze haben werden für alle Arbeitssuchenden. Ja, Merz sagte ja gestern, CDU, zum 75. Geburtstag von Schröder, die Agenda 2010, wir haben Vollbeschäftigung, war das Beste, was wir haben können. Wir haben keine Vollbeschäftigung. Also selbst wenn ich die Quote von 3% annehme, die ich maximal haben darf in der Arbeitslosigkeit, liegen wir immer noch drüber. Also, und deswegen das bedingungslose Grundeinkommen, um die Menschenrechte auch wirklich zu stärken, um die Frauenrechte zu stärken, um die Kinderrechte zu stärken, was ja dann schon auch diese Kindergrundsicherung entspricht. Ja, aber mir geht's hier speziell auch schon auch um die Frauen. Ja, und ich habe immer Diskussionen mit sogenannten Frauenrechtlerinnen, die sagen, das ist frauenfeindlich. Und ich mich immer frage, was ist frauenfeindlicher? Wenn ich bei einem gewalttätigen Mann bleiben muss, weil ich selbst nicht die Kraft habe zu arbeiten und mich nicht loslösen kann, oder ich bekomme dann bedingungsloses Grundeinkommen, habe eine geringe finanzielle Basis, um dann meinen Mann verlassen zu können, um dann weitere Schritte zu gehen. Ja. Also ja, großes Thema, das BGE.
Ja, also die Kritikpunkte sind vielleicht A, es ist zu teuer, ne? Oder B, ja, dann bekommen auch die Reichen das, auch die es nicht benötigen. Wie reagierst du darauf?
Das ist mir ziemlich egal, ob die Reichen das bekommen. Es geht doch darum, dass jeder sozusagen gleichgestellt ist, dass keiner Angst haben muss um seine Existenz und dann für sich in Ruhe entscheidet, was mache ich jetzt? Ich habe mein Basisgeld und kann ohne Angst mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe diskutieren. Und wenn der Arbeitgeber sagt, ich zahle nur 10 Euro, ja, dann muss er seinen Lohn erhöhen, weil er merkt, er wird gar keine Arbeitskräfte bekommen. Ja, und dieses, ja, warum sollen die Reichen das nicht bekommen? Ich habe nicht so das Problem, glaube ich, mit dem Neid. Ich gönne das auch dem Reichen. Ja, wobei wir jetzt hier aber dann in der Finanzierungsfrage schon sind. Welches Finanzierungsmodell wir nehmen, es gibt ja ein Finanzierungsmodell, wenn der Reiche das bekommt, muss er auch dementsprechend mehr versteuern.
Ja, also
aber da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle, das ist nochmal 2-Stunden-Thema.
Ja. Ja, also das ist auch ein neues Thema, also man merkt, das inspiriert auch sehr viele Menschen, besonders jüngere Menschen, das finde ich auch deswegen auch sehr, sehr interessant, wir wollen auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ich habe persönlich ein bisschen Angst, dass wenn wir eine super demokratische, sozialistische Regierung hätten, das wäre super. Ich frage nur, was passiert auf einmal, wenn wir wieder eine CDU oder sogar mit der FDP geführte Regierung haben, weil die werden die Sätze dann so niedrig setzen und oder vielleicht dann sogar sagen, ja, da gibt es nicht genug Arbeit für alle. Also wir können einfach diese Leute mit ihrem viel zu niedrigen BGE so lassen. Und warum müssen wir überhaupt die kostenfreie Bildung noch anbieten?
Genau, das ist der nächste Kritikpunkt, der ist mir bekannt. Wir müssen, da sind wir bei den Konzepten drin. Ne? Ja, wenn Siemens, ein Straubhaar oder Telekom plötzlich für ein BGE ist, dann muss man nach hinten schauen und gucken, die sind für ein BGE, weil sie sich sagen als Arbeitgeber, super, wir sparen uns die Sozialversicherungsbeiträge. Ja, also das ist das neoliberale Konzept. Das ähnliches Konzept hat Götz Werner von DM, der sagt, wir erhöhen die Konsumsteuer, also die Mehrwertsteuer auf 50%. Davon haben die Menschen auch nichts. Ja, das heißt, dann werden natürlich die Produkte teurer. Und also das hat auch einen neoliberalen Ansatz, aber auch wieder aus der Unternehmersicht natürlich. Wenn ich jetzt aber sage, und das ist das, was das emanzipatorische BGE fordert, in dem Fall tatsächlich von den Linken, sagt, wir behalten die Sozialversicherung bei, weil das ist ja eine Errungenschaft, die sehr wertvoll ist. Ja, das heißt, wir zahlen weiter in die Krankenversicherung ein, wir zahlen Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Dann ist es eine Sichtweise, wo ich sage, okay, wir haben das ganze Sozialsystem noch, ja, aber trotzdem bekomme ich sozusagen ein BGE. Ja, es werden ja trotzdem Menschen arbeiten. Also ich bekomme ja sozusagen auch ein BGE, also Arbeitslosengeld, ja, aber ich werde noch unterstützt von einer Mäzin, die übrigens sehr, sehr reich ist, also eine ganz reiche Frau, die sagt, alles, was du extra zahlen musst, wo du weißt, du kannst es nicht bezahlen, also nehmen wir an, neue Sommerreifen für mein Auto, ja, zahlt sie mir ein BGE. Ja, weil sie einfach sagt, sie stockt dann auf, weil sie sagt, Inge, du arbeitest ja. Ja, du machst hier politischen Aktivismus. Ich weiß, wie viele Stunden du da reinhängst. Dann, du gehst in die Jobcenter mit, du machst Erwerbslosenberatung. Also gönne ich dir ein BGE. Aufstockend.
Wunderbar. Also so eine Vision, das kann ich mir, also das wünsche ich mir für alle. Und vielleicht noch auf die kurzfristigen Dinge zu gehen. Also wenn wirklich morgen eine neue Regierung da wäre mit viel sozialerer Perspektive, zum Beispiel die Anrechnung. Ne? Kindergeld sollte angehoben werden für alle, nur natürlich nicht für diejenigen, die Hartz IV bekommen, weil es angerechnet wird. Oder ich habe von Leuten, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, aber das wird angerechnet und die bekommen das nicht. Also was wären die Sofortmaßnahmen, die man sofort machen müsste?
Also Kindergeld natürlich nicht mal anrechnen. Also in 2017 wurden ja rund 4,9 Milliarden Euro Hartz IV gegengerechnet sozusagen. Ja.
Also, und darunter leiden Kinder, die überhaupt nichts damit zu tun haben.
Ja, natürlich. Und ich meine, da spricht man immer von Kinderarmut bekämpfen, ja. Und gleichzeitig, ich sag mal, bestraft man die, die wirklich schon Armut leben mit den Kindern, ja, indem man das Kindergeld wieder anrechnet. Übrigens in den anderen europäischen Ländern wird das nicht gemacht. Deutschland hat da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Dann Regelsatz muss erhöht werden. Also es gibt ja so Berechnungen, dass man mindestens nicht 424 braucht, sondern 570 Euro braucht, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Die Sanktionen natürlich müssen abgeschafft werden, komplett, damit die Angst auch wegfällt und das Existenzminimum wirklich auch ein Minimum bleibt. Ja, und natürlich diese Sinnlosmaßnahmen. Ja, also was ja nur eine Beschäftigungstherapie ist und stattdessen wirkliche Qualifizierung mit anerkannten Abschluss, die natürlich viel mehr fördern, ja.
Ja, ich kenne einen Schlosser, der ist Meister, der hat dann eine, ich glaube, eine Leukämieerkrankung und war in mehreren Maßnahmen, die er immer wieder durchziehen muss. Und er will Umbildung, das ist ein sehr fähiger, energiegeladener Mann, super Typ, aber der steckt so lange drin, bis er dann auch auf Hartz IV ist und also das System dient ihm momentan nicht. Also vielleicht können wir dich auch gut als neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit auch einsetzen, wenn du nicht direkt Arbeitsministerin wirst.
Ja, ist okay.
Inge Hannemann, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es ist wirklich wunderbar, alles direkt von dir zu hören. Wir wünschen dir alles Gute, auch für die Gesundheit. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr dabei seid, wenn ihr selbst davon betroffen seid. Es ist nicht eure Schuld. Ein unmenschliches System, was immer wieder ihre eigenen Opfer sozusagen die Schuld für ihr Versagen geben will, es gilt, dieses System zu ändern. Also bitte, schau mal nach und hol Hilfe. Wir tun die Links auch in die Sendungsnotizen. Wir verstehen, das ist natürlich sehr schwer, aber jeder hat noch Grundrechte in Deutschland und es geht darum, dass wir alle dafür gemeinsam kämpfen. Und wir wünschen allen auf diesem Weg alles Gute. Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Wenn nicht, sag's uns. Wenn doch, dann sag's bitte weiter. Unsere Musik ist wie immer von Yannick Blume und das war's für dieses Mal bei Halb 10.